Ja, herzlich willkommen zur Keynote. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, Eva Wolfanger zu begrüßen zu dürfen, hier, die die Keynote für uns hält. Eva ist Journalistin mit dem Schwerpunkt Cybersecurity und sie wird uns etwas über IT-Sicherheit erzählen und ob wir die IT-Sicherheit nicht einfach ganz aufgeben sollten. Bitte, Eva.
Ist es zu hören? Mir kommt es so leise vor, aber ihr hört mich? Kann man es lauter, bisschen lauter stellen? Geht so? So besser? So, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr alle extra für mich, so interpretiere ich es mal, so früh aufgestanden seid. Ich bin Eva Wolfangel und wenn ihr das Bild anschaut, dann seht ihr mich da auch. Eine Wolf, also Wolf Angel, sagen die Amerikaner dazu, und seit ich das gehört habe, finde ich den Namen auf Englisch viel besser. Also Wolf und Engel, eine Mischung aus Wolf und Engel, hier mit Flügeln und Wolfsohren. Und die Frage, ob wir IT-Sicherheit nicht aufgeben sollten, die ist durchaus ernst gemeint. Und zwar basiert die, und das habt ihr auch schon gelesen in der Ankündigung, auf meinen Erfahrungen mit IT-Sicherheit. Ich bin Journalistin und ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema. Und eigentlich war meine Motivation: Ich berichte darüber und das hilft den Menschen zu verstehen, was gefährlich ist, wie gefährlich das ist und was sie besser machen können. Und leider zeigt meine Erfahrung, dass es eher schlimmer wird. Also dieses darüber berichten und den Menschen sensibilisieren ist vielleicht eine schöne Idee, aber zumindest meine ganz persönliche Empirie geht irgendwie in die andere Richtung. Im Gegenteil, ich sehe immer mehr Sicherheitslücken und immer mehr Probleme. Und das ganze Thema, dieses Zweifeln oder dieses Ja, sehen auf eine andere Perspektive sehen, hat bei mir angefangen, als ich vor ein bisschen mehr als 2 Jahren zusammen mit dem Sicherheitsforscher mal schauen wollte, warum Unis eigentlich so oft angegriffen werden. Also in Deutschland und ich glaube hier auch, eigentlich überall, waren auf einmal ganz viele Unis verschlüsselt. Und wir haben uns gefragt, ob das daran liegt. Wir dachten, es kann eigentlich nicht sein, dass die so wahnsinnig begehrte Ziele sind, weil Angreifer und Angreiferinnen eigentlich wissen sollten, dass die in der Regel nicht bezahlen, zumindest nicht. Also in Deutschland, ich würde sagen in Europa nicht, bei USA bin ich mir nicht mehr so sicher. Und die andere Idee, wenn das keine besonders attraktiven Ziele sind, ist, dass sie halt nicht besonders gut gesichert sind. Also haben wir uns das Ganze mal angeschaut. Das ist ein Artikel, der erschienen ist. Also das ist auf Riff Reporter. Da habe ich einen sehr, sehr langen, ausführlichen Bericht mit vielen Details gemacht. In der Zeit und auf Zeit Online sind auch Artikel von mir dazu erschienen oder von uns beiden. Wir haben eigentlich die kühne Idee gehabt, dass wir alle deutschen Unis und Hochschulen auf diese Art und Weise testen. Also einfach von außen mal schauen, mit Mittel viel Aufwand, weil wir beide eigentlich andere Jobs haben. Also ich Journalistin und er ist Sicherheitsforscher und Webentwickler. Und wir haben das zwischen den Jahren gemacht, um so ein bisschen realistisch zu gestalten, weil die echten Angreifer ja oft auch Feiertage ausnutzen und so Zeiten, wo klar ist, da merkt es vielleicht nicht so schnell jemand. Und genau, Anfang des Jahres 23 sind dann die Artikel erschienen. Wir wollten alle Unis testen, aber nach den ersten, ich glaube, 70 haben wir aufhören müssen, weil wir so viele Sicherheitslücken gefunden haben, dass uns das nicht mehr, also die Zeit, man muss ja den Menschen dann auch Bescheid sagen, dass man Sicherheitslücken gefunden hat, sonst wäre es ja verantwortungslos. Und dann war irgendwann klar, okay, wir müssen aufhören. Jede fünfte Uni und Hochschule hatte eine ernsthafte Lücke. Und das waren die größten. Wir haben nur die größten, also wir haben mit den größten angefangen. Und wir haben, was wir gesehen haben, ganz, ganz viele Noten, Strafanzeigen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Anträge für Sozialleistungen und so weiter und so fort. Und irgendwann in dieser Recherche kam ich an einen Punkt, wo ich auch für so einen Vortrag wie jetzt hier, also eigentlich weit nach der Recherche, als wir dachten, alle Lücken seien geschlossen, und die Geschichte dazu, die kommt gleich noch, wie schwierig das war, die Menschen dazu zu bringen, die Verantwortlichen an den Unis, diese Lücken zu schließen. Irgendwann dieser Geschichte, nachdem die Lücken geschlossen waren, wollte ich auch für so einen Vortrag wie hier nochmal so einen Screenshot machen von einer Sache halt, und habe da nochmal so eine URL aufgerufen und habe auf einen Link geklickt und habe gemerkt, die Lücke ist gar nicht geschlossen. Ich kann immer noch die E-Mails von den Leuten sehen, von dieser Uni, und habe das dann auf Mastodon gepostet, also nicht die Uni, sondern dass es passiert ist. Und da hat jemand gesagt: Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt eine Sehende, du bist jetzt eine von uns, du kannst jetzt nicht mehr wegschauen. Und wo du hinschaust, siehst du Lücken. Und ehrlich gesagt, so ist es seither. Tatsächlich, wo ich hinschaue, sehe ich Lücken. Und das Schlimme ist, dass mein Job dann ja, also mein Job ist jetzt immer mehr geworden in diesen Teams mit Sicherheitsforschern und Forscherinnen, dass ich dann diejenige bin, weil ich ja besser schreiben kann, die Menschen informieren muss, die sich an die Verantwortlichen wendet und versucht, die dazu zu bringen, anzuerkennen, dass sie eine Lücke haben und auch, dass sie die schließen müssen. Und das war im Zuge von dieser Uni-Recherche, das war ein Tweet, wo ich gesagt habe, es wird mal eine gute Geschichte. Ich hoffe, das wird heute eine gute Geschichte. Es ist jetzt nämlich die Geschichte. Das war eine der Unis unter anderem, also in dem Fall, da habe ich die Uni Düsseldorf gemeint. Die hatte nicht nur so eine Lücke, wo wir alle E-Mails sehen konnten, wie bei den meisten anderen, sondern auch eine Lücke, durch die man tatsächlich hätte in das Innerste der Systeme eindringen und auch was verschlüsseln können. Deswegen waren wir auch ein bisschen nervös, weil die Lücke war ja offen. Und wir hatten es rausgefunden und hatten dann natürlich, also man kriegt dann automatisch Angst, dass jetzt in dem Moment auch andere diese Lücke finden und dann die Uni verschlüsselt ist und wir sind quasi schuld, wenn die schnell genug Bescheid gesagt haben. Und das schnell genug Bescheid sagen, das war wirklich schwierig. Also ich habe mehrere E-Mails geschrieben, dann hat irgendwann René Rehme, mit dem ich es gemacht habe, hat gefragt, sag mal, haben die noch immer nicht reagiert? Die Lücke ist ja immer noch offen. Dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt mal an. Und dann sieht man hier, das ist nur ein Teil meiner Anrufliste, wie ich versucht habe, in Düsseldorf anzurufen. Und nirgendwo ging jemand ran. Das war, glaube ich, nicht mal, es war zwar zwischen den Jahren, aber es war kein Feiertag. Es gab auch eine eigene, also ich musste ein bisschen suchen, aber es gab eine Seite, auf der stand, an die man sich wenden soll im Falle von Sicherheitslücken. Auch da habe ich mich hingewandt, da ist überhaupt nichts passiert. Irgendwann, ja, 10 Telefone habe ich ins Leere klingeln lassen. Dann ging irgendwann jemand ran von so einem Helpdesk, aber es war ganz offensichtlich irgendwas Externes und der meinte, ja, wir müssen da erstmal so ein Ticket machen, schickt mir doch alles, was ihr habt. Und dann dachte ich, okay, und wenn das jetzt der Angreifer ist, der das missbraucht, also der war mir einfach nicht, war mir nicht sicher genug, ob das okay ist, irgendjemand diese ganzen Erkenntnisse zu schicken, wenn es noch dazu eine externe Stelle ist. Um 19 Uhr hat dann jemand mich angerufen und gesagt, wieso haben Sie mich angerufen? Und dann habe ich gesagt, ja, sind Sie von der Uni Düsseldorf? Dann liegt's da und daran. Und er meinte, ich arbeite da schon seit 3 Jahren nicht mehr. Aber es gab eben noch eine Weiterleitung von einer dieser Telefonnummern, an die man sich wenden soll im Falle von IT-Sicherheitsproblemen. Und dann dachte ich, okay, der hat immer mal da gearbeitet, dann kann ich mit ihm offen drüber reden, wie groß die Gefahr aus meiner Sicht ist und habe ihm alles erklärt. Und er hat gesagt, ah, okay, ich schau mal, was ich machen kann. Ich kenne ja noch ein paar Leute von früher. Und hat dann nach 3,5 Stunden wieder angerufen und gesagt, okay, Glück gehabt, ich habe jemanden erreicht, der tatsächlich zuständig ist und an der Uni ist und sich darum kümmern kann. Und das war die Geschichte, wie wir diese Lücke schließen konnten. Also durch Glück, durch einen Rentner, der zufällig erreichbar war und der zufällig noch alte Kontakte hatte. Und später kam raus, diese E-Mail an diese Stelle für Sicherheitslücken ging an den Datenschutzbeauftragten, aber der war im Urlaub und es gab niemand, der da zuständig ist, also so alle, diese so, ja, wir haben auch oft gelacht, so wie ihr jetzt, aber eigentlich ist es ja total tragisch, ja, man hat Strukturen eingerichtet, wo man sich hinwenden kann, wenn man eine Lücke findet, aber die werden kein bisschen betreut. Und wenn jemand im Urlaub ist, dann fällt alles zusammen. Und angenommen, das wäre jetzt ein echter Ransomware-Angriff oder man hätte vielleicht erste Spuren davon bemerkt und das noch stoppen können, das wäre auf jeden Fall zu langsam gewesen. Ja, seither sehe ich wirklich mehr, als mir lieb ist. Es haben sich sogar Unis an mich gewandt, viel später und gesagt, sag mal, wenn wir in eure Recherche nicht vorgekommen sind, dann sind wir sicher, oder? Dann müssen wir jetzt nichts mehr machen. Das kann ich nicht garantieren. Wir haben auch einfach nicht so tief geschaut, wie wir gerne hätten geschaut hätten, weil die Masse an Lücken zu groß waren. Ja, und das war so ein bisschen, also dieses, jetzt bin ich eine Sehende, das spüre ich seither deutlich am eigenen Körper. Also beispielsweise hatte ich eine unfreiwillige Serie zu Sicherheitslücken von Software in Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz. Und seither übrigens schreibe ich immer wieder unfreiwillig Serien, also mehrere Artikel, die es dann braucht, bis tatsächlich mal jemand von den Verantwortlichen Fehler einräumt und mal gucken, vielleicht auch was passiert. Das ist, glaube ich, in Rheinland-Pfalz noch immer offen, ob sich da was wirklich ändert. Geplant war da keine Serie und so ging es munter weiter und das hätte auch keine Serie werden sollen. Das ist ein WebEx-Meeting der Bundeswehr, das hat Vertrauensstufe nur für den Dienstgebrauch, also Verschlusssache heißt VS, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Solche Meetings haben wir, also wie ich heute weiß, hätten wir Hunderttausende finden können. Wir haben nach ein paar hundert natürlich aufgehört, die zu suchen, aber wir haben viele gefunden, die Verschlusssachen waren, also mit einer Geheimhaltungsstufe versehen und die Bundeswehr hat mir bestätigt, wir haben nicht die Passwörter durchprobiert, das heißt, wir haben nur den Titel und wer eingeladen hat und wann und wie lange die Leute darüber gesprochen haben. Die Bundeswehr hat gesagt, ja, auch diese Informationen sind eigentlich geheim, Also wer wann über was mit wem spricht. Und können natürlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, auch interessant sein für allerlei Angreifer. Wir haben diese gefunden, diese Meetings, weil man, und das ist eine Lösung von Webex, die ist eine, die nennen es selber, Moment, eine sichere Lösung für ein Behördenumfeld. Sichere Kommunikationslösung im Behördenumfeld, das sind quasi selbst gehostete Webex-Instanzen, die für Behörden sind besonders sicher angeblich. Das ist die Antwort von Webex auf meine Frage. Die sagt im Prinzip, wir sind nicht schuld, weil wir betreiben das ja nicht, das macht die Bundeswehr. Außerdem können wir uns auch gar nicht dazu äußern, aus Sicherheitsgründen, weil es ist ja besonders sicher. Und wir empfehlen, wir haben natürlich Empfehlungen, schaut euch das doch mal an, wie man das sicher nutzen kann. Vielleicht kann das die Bundeswehr auch noch mal ein bisschen besser machen. Und haben dann auch mal geschrieben, hier gibt's Best Practices für sichere Videokonferenzen. Und wie das damit zusammenhängt, dass man die in der URL einfach die Ziffern hochzählen kann und so alle diese Meetings der Bundeswehr findet und auch damit, dass die alle einfach offen im Internet stehen, da habe ich keine Antwort bekommen, aus Sicherheitsgründen natürlich. Währenddessen hat die Bundeswehr im Hintergrund versucht, diese Meetings aus dem Netz zu kriegen. Es waren, ich habe gleich erfahren, sie machen 45.000 Webex-Meetings pro Monat, also 1.500 pro Tag. Und die alle standen über einen Zeitraum von einem halben Jahr im Internet, also ein halbes Jahr in die Vergangenheit und alle, die schon in die Zukunft geplant waren. Der CISO hat mir dann immer geschrieben, können Sie noch ein bisschen warten mit dem Artikel? Also man muss ja dann als Journalistin, wenn man einen Artikel schreiben will, muss man die Leute konfrontieren und auch nachfragen, wieso haben Sie das denn so unsicher gemacht? Und der hat schon durchblicken lassen, dass er glaubt, dass Sie das nicht unsicher gemacht haben und hat dann gesagt, okay, wir müssen natürlich diese Meetings löschen, bevor sie den Artikel veröffentlichen. Das finde ich auch richtig. Und wir haben den Artikel fast eine Woche verschieben müssen, weil es nicht möglich war, weil es, so scheint es jedenfalls, von Cisco aus nicht vorgesehen war, dass man diese Meetings überhaupt löschen kann. Also die sind einfach ein halbes Jahr lang im Internet und dann werden sie automatisch gelöscht. Aber aktiv hunderttausende Meetings zu löschen, war gar nicht so einfach. Ja, und dann ist der Artikel entstanden. Und das ist dann wieder eine Serie geworden, obwohl ich eigentlich nach diesem Artikel aufhören wollte. Aber Cisco hat ja gesagt, sie können gar nichts dafür, das ist alles ein Anwenderfehler. Und wir haben deswegen auch ein bisschen weiter noch geschaut, ob es eventuell noch andere so dumme Anwender wie die Bundeswehr gibt, also aus Ciscos Perspektive. Und heute würde ich sagen, das ganze System, das Ding hatte System, also dass man die URL hochzählen kann von Webex-Meetings innerhalb von dieser selbst gehosteten Behördenlösung, glaube ich, kann man heute einfach klar sagen, das war so, weil wir haben da noch ganz, ganz viele weitere Meetings gefunden von verschiedenen Behörden und Parteien. Das ist ein vom Bundeskanzleramt ein Meeting. Ich habe das oben dran gelassen, dass Sie sehen können, dass es stimmt. Das ist das Bundeskanzleramt. Da habe ich mich mit Test und test.de angemeldet und konnte auch auf diese Art Räume betreten. Also ich habe bis dahin habe ich gedacht, wenn man seine E-Mail-Adresse eingibt bei Webex, dass das irgendwie verifiziert, dass man eingeladen ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Man kann da alles eintragen und man kommt immer rein. Ich habe auch den persönlichen Raum von Olaf Scholz betreten können auf die Art. Der war gerade nicht da, aber wie ihr sehen könnt. Und das hat auch das Bundeskanzleramt dann gesagt, naja, der war ja nicht da und der hätte ja gesehen, dass sie da sind. Stimmt, habe ja auch die Kamera angehabt. Allerdings, ja, also klar, vielleicht hat er tatsächlich den nicht genutzt. Solche Fragen hat wieder aus Sicherheitsgründen dann niemand beantworten können. Aber tatsächlich, wenn viele Leute in so einem Meeting sind, das wissen wir ja alle, dann bin ich vielleicht nicht ich vorne drauf mit meinem Bild und vielleicht hätte Olaf Scholz mich dann auch nicht gesehen oder den russischen Spion, der da reingekommen wäre. Ein Kabinettfrühstück der SPD habe ich besucht und da ist was besonders Interessantes passiert, weil da waren außer mir, waren alle anderen nur mit Telefon eingewählt. Und die haben gar nicht gemerkt, dass ich da bin. Also ich war hier mit meiner Videokonferenz und habe Telefonnummern gesehen und Stimmen gehört und die haben einfach nichts gemerkt und weitergesprochen. Ich habe dann trotzdem natürlich recht schnell gesagt, wer ich bin. Und dann hat sich gezeigt, dass der Pressesprecher der SPD auch schon da war, was ganz geschickt war, weil den musste ich ja sowieso interviewen danach zu dem Vorfall. Wir haben also gleich was ausgemacht. Die waren aber ziemlich erstaunt, dass es möglich ist, dass jemand einfach mit so einer Geisterstimme in so einem Webex-Meeting auftaucht. Cisco hat daraufhin beschlossen, dass ich jetzt nicht mehr mit der Pressestelle kommuniziere, was bisher der Fall war. Ich durfte nie jemand anders fragen als die Pressestelle, sondern direkt mit dem Incident Manager. Allerdings hat er auch keine Fragen beantwortet, sondern hat ganz viele Fragen gehabt. Und also wollte nämlich im Detail alles nachvollzogen haben mit Screenshots und so weiter. Wir haben aber so eine Policy bei Zeit Online, dass wir eben nicht Unternehmen unsere Rechercheergebnisse zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich den enttäuschen müssen. Und dann ist also der Artikel 2 der Serie erschienen. Und dann haben wir uns gefragt, wenn diese sichere Lösung im Behördenumfeld schon so eine banale Sicherheitslücke hat, dass man die URL einfach nur hochzählen muss, dann was ist eigentlich mit den nicht ganz so sicheren Lösungen für den Rest, also diese Cisco-Meetings, die in der Cloud einfach gehostet werden. Deswegen habe ich vorsichtshalber schon mal nachgefragt bei Cisco, ob man da auch etwa Ziffern hochzählen kann. Und die Antwort war natürlich nicht. Die sind alle randomized, zufällig gewählt. Die sind wirklich ganz sicher, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Wir haben dann aber, weil wir wussten, dass Cisco eventuell Sicherheit anders definiert als wir, noch ein bisschen rumprobiert und haben tatsächlich sehr, sehr, sehr viele in der Cloud gehostete Meetings gefunden, genau auf die gleiche Art und Weise, also durch Ziffern hochzählen. Und ich habe dabei auch gemerkt, dass man, also manchmal stößt man ja an Grenzen, man will in ein Meeting rein und braucht ein Passwort dafür. Allerdings schien es mir so, dass die Default-Einstellung tatsächlich ohne Passwort ist. Insbesondere bei den Telefonen, wenn man sich per Telefon einwählen kann, war es oft so, dass man einfach nur die Telefonnummer gewählt hat und man war drin. Dann bin ich aber bei dieser Recherche bei den Cloud-Meetings auf ein Phänomen gestoßen, dass man ein Passwort hätte eingeben müssen, wenn man sich per Telefon einwählt. Aber ich habe dann, wenn man diese Ansage zu Ende anhört, kommt ein sehr interessanter Hinweis, nämlich, wenn Sie Ihre Teilnehmernummer nicht kennen, drücken Sie die Raute-Taste. Und man muss wirklich nur Raute drücken und dann ist man auch ohne Passwort drin. Das ist doch richtig nett. Und so habe ich also dann weitere durchaus unterhaltsame Meetings mit Behörden gehabt, die erstaunt waren über den fremden Besuch. Teilweise hatten die durchaus Humor. Also zum Beispiel beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe ich gesagt, ja hallo, ich wollte mich auch noch kurz vorstellen, ich bin Journalistin, ich recherchiere über Sicherheitslücken bei Webex. Und die haben gesagt, ja herzlichen Glückwunsch, es scheint ja erfolgreich zu sein. Ernsthaft. Also Applaus fürs Bundesamt für Migration, die hatten wirklich Humor. Und die waren auch super dankbar, weil sie halt auch ganz gerne sichere Meetings gehabt hätten. Ja, also am Ende haben wir durch in dieser Cloud-Lösung hunderttausende Meetings der Bundeswehr, nee, die waren in der gehosteten Lösung, aber tausende Meetings von Behörden, Parteien, Unternehmen international. Dann haben wir gesehen, dass die Regierung in Holland der größte öffentliche Cisco-Kunde ist und als wir die informiert haben, die waren richtig sauer. Also die haben auch, gut, da waren auch wirklich sehr, sehr viele Meetings dabei, die haben auch dann sofort bei Cisco angerufen, anders übrigens als die Bundesregierung in Deutschland, die auch erstmal gesagt hat, naja, so schlimm ist es ja nicht und Olaf Scholz war ja gerade nicht da, als sie in das Meeting kam. In Holland schreibt man IT-Sicherheit vielleicht ein bisschen größer. Cisco hat nochmal den Ansprechpartner gewechselt danach und auch den Tonfall. Also sie haben nicht mehr liebe Frau Wolfanger geschrieben, sondern auch Eva. Sie haben sich auch nicht mehr vorgestellt. Dafür hat der Senior Leader for Product Security Incident Response sich gemeldet, aber hat leider wieder sehr, sehr viele Fragen gehabt, die ich nicht beantworten durfte. Ja, und dann ist also der dritte Artikel erschienen und das war dann die Serie und tatsächlich hat die aber dann dazu geführt, dass Cisco auch in Deutschland vor den Bundestag geladen worden ist und ein bisschen was erklären musste. Ja, und dann ging es immer so weiter mit meiner neuen Fähigkeit als Seherin. Also ich habe viele, viele weitere Sicherheitslücken gesehen, ganz viele leider auch mit Gesundheitsdaten, was ich besonders tragisch finde, zum Beispiel bei einer App, die Leute mit Depressionen nutzen können, um die zu protokollieren und gute Hinweise zu bekommen. Und viele Leute, die im Gefängnis sitzen, deren gesamte Kommunikation stand im Internet. Wohl auch Telefonate. Wir haben die nicht angehört, deswegen, wir haben lange überlegt und gesagt, wir können das nicht machen. Das ist eine Grenze, über die können wir nicht gehen. Natürlich mit dem Erfolg, dass der Anbieter dieser Software das geleugnet hat. Aber wir haben Waffaufnahmen im Netz gesehen bei den Telefonaten dabei. Aber ich kam noch zu meinen Telefonaten. Und zwar habe ich jetzt kurz vor Weihnachten, und das war übrigens da, wo hier der Winterkongress mich gefragt hat, und ob ich hier einen Vortrag halten möchte. Und so kam es dann auch so ein bisschen. Also da habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir können IT-Sicherheit aufgeben. Darüber kann ich reden, weil ich nämlich gerade ein riesiges Leck angeschaut habe aus Cloud-Speichern, also diese Amazon S3 Buckets heißt es, bei Microsoft und Google heißen sie anders. Aber eben diese großen Cloud-Anbieter haben auf eine ähnliche Art und Weise kann man da, indem man mit URLs hochzählen und Links erraten, guckt, welche Buckets offen zugänglich sind, kann man unendlich viele Daten finden. Also genau, Führerscheine von Feuerwehrleuten. Ich habe interne technische Zeichnungen von Schaeffler gefunden, sehr, sehr viele, die ich nicht verstehe, aber ich vermute, dass Spione, die aus dem Bereich kommen, da durchaus Interesse dran haben. Und hat auch sehr, sehr viele persönliche Daten, Ausweiskopien, Rentenbescheide und all so ein Zeug. Und ein Leak hatte ganz viel aufgezeichnete Telefonate. Das fand ich besonders interessant. Das war zwar super mühsam, weil man die natürlich alle anhören muss, weil man nicht gut in Audiotönen nicht gut suchen kann. Unter anderem von dieser Firma Rosemont Partners. Das ist eine Firma, die in Dubai anbietet, dass Unternehmen aus aller Welt, die gerne eine Dependance oder ein Unternehmen in Dubai eröffnen wollen, sie helfen denen dabei. Und das fand ich spannend, weil ich mir dachte, wer will denn eigentlich Unternehmen in Dubai eröffnen? Was sind das für Leute? Und also wenig überraschend waren das Steuerflüchtlinge. Und dank der aufgezeichneten Anrufe war das eigentlich auch ganz eindeutig belegt. Ich würde euch einen vorspielen. Der klingt jetzt so ein bisschen wie so ein alter Bankräuberanruf, weil ich das Stimmenverzerrung auf eine altmodische Art und Weise gemacht habe. Aber man versteht es trotzdem. Und man hört den Berater danach auch lachen, ne? Der sagt, I've heard, also das, ich kenne das, ich weiß, haha, deswegen gibt's uns, deswegen verdienen wir so viel Geld mit euch. Ich rede mal weiter. Ah, ist schon wieder da. Sehr schön. Oder? Alles wieder gut. Das Gute war, bei diesem Leak stand bei jeder Datei, die ich da anhören konnte, stand die Telefonnummer direkt dabei. Das heißt, ich habe dann diesen Mann, der dann ein Unternehmen eröffnen wollte in Dubai, einfach mal angerufen auf seiner deutschen Telefonnummer. Und er war tatsächlich in Dubai und war total erstaunt, weil niemand außer seiner eigenen Mutter hat die Telefonnummer. Deswegen hat er die überhaupt noch, damit die ihn anrufen kann. Und dann ruft auf einmal eine Journalistin an und hat gefragt, hat es denn geklappt mit ihrem Unternehmen? Sind Sie jetzt in Dubai? Und tatsächlich, also er sitzt heute in Dubai. Und war natürlich, ja, für meinen Geschmack nicht angemessen empört darüber, dass sein Anruf anzuhören. Ich habe ihm mal den Anruf geschickt, weil er das nicht glauben wollte, um das zu verifizieren. Er war nicht, finde ich, nicht empört genug darüber, dass sein Anruf einfach offen im Internet steht. Und viele andere, die ich informiert habe darüber, dass ich ein Gespräch von ihnen im Netz höre, haben mich einfach blockiert oder gesagt, mit ihnen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also man macht sich auch nicht beliebt als Sehende. Und jetzt vor kurzem hatte ich das Gefühl, wir sind alle verloren. Und ich hatte das Gefühl, dass das noch jemand mit mir teilt. Und zwar höre ich diesen Podcast Three Body Problem ganz gerne. Und zwar nur eigentlich vor allem, weil ich Costin Raiu, den Sicherheitsforscher aus Rumänien, gerne mag. Und die hatten neulich einen Podcast über so eine neue Sicherheitslücke und ein paar Zero Days. Also eine sehr ernsthafte Sicherheitslücke im Vergleich zu dem, was ich bisher beschrieben habe. Und an einem Punkt sagt der Ryan, der ist der Host und ein Journalist, sagt:
It appears to me that the trove of all these available to these attackers just is so wide, so connected that it's almost impossible to be fully protected from these things. I mean, you're an organization and all your products are OD'd and one is OD'd connecting to the other one. You start to see the US government getting hit. Starts to feel almost helpless.
Also er sagt, er fühlt sich fast hilflos, weil so viele Zero Days, also echte, noch unbekannte Sicherheitslücken in Produkten sind und vor allem werden dann diese Software wieder in andere eingebaut, also diese ganze Lieferkettengeschichte. Und er sagt, wir haben doch eigentlich keine Chance, oder? Und dann ist eben Juan mit dabei, der arbeitet bei einer großen Sicherheitsfirma. Ich glaube SentinelOne, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist er einer von denen, die dann immer das Gleiche sagen, nämlich: Das ist ein Missverständnis, es gibt keine absolute Sicherheit und das, nur deswegen bist du gerade so frustriert. Aber in Wirklichkeit haben wir doch Antworten, wir können doch, wir müssen das doch nur einfach ein bisschen schwerer machen und wir müssen doch schauen, dass man eben, wenn man zu Zugang bekommt in unser System, dass man da nicht alles damit machen kann. Das ist eigentlich die Antwort, die dann immer alle sagen. Und ich habe diese Antwort auch mal getestet mit Chatbots, weil wir ja wissen, dass künstliche Intelligenz beruht auf Trainingsdaten der letzten Jahre. Das heißt, die wissen, was die Antworten immer sind. Und genau, also wenn man so eine Antwort von einem Chatbot bekommt, dann ist, denke ich, belegt, dass das die Antwort ist, die man immer bekommt, wenn man fragt, sind wir nicht alle verloren, können wir IT-Sicherheit nicht aufgeben? Und wie gesagt, alle Sprachmodelle, ich habe es mit allen probiert, chinesisch, amerikanisch, ja, die beiden. Und die haben beide gesagt, beide genau gesagt, du hast es falsch verstanden, es gibt keine absolute Sicherheit. Aber das Argument ist ja trotzdem immer, und auch in diesen Antworten, wir müssen die Kosten erhöhen. Und ich habe dann so ein bisschen in mich reingehört und mich umgehört und gedacht, wow, die Kosten erhöhen, das lohnt sich mal weiterzudenken. Und tatsächlich hat mir eine Sicherheitsforscherin erst vor kurzem gesagt, als ich gesagt habe, wieso wird es denn nicht ernst genommen? Wieso, weil es ja immer wieder gute Lösungen gibt, wie man Dinge, in dem Fall ging es um die elektronische Patientenakte, wie man Dinge so bauen kann, dass sie bei Design sicher und datenschutzfreundlich sind. Und sie hat gesagt, das wird halt immer als Schikane empfunden. Und deswegen ist sie inzwischen an dem Punkt, sie denkt, vielleicht müssen die einfach mal einen großen Datenabfluss erleben, dass sie verstehen, es geht nicht darum, sie zu schikanieren mit dem Datenschutz oder den Anforderungen an der IT-Sicherheit, sondern es geht darum, ja, sie zu schützen. Und ein IT-Sicherheitsforscher und Unternehmer hat mir gesagt, sein Werbespruch gegenüber seinen Kunden ist, ich sorge dafür, dass ihr nicht beim CCC-Kongress auf Bühne 1 erwähnt werdet. Und das ist ja auch irgendwie Kosten erhöhen. Und das scheint offenbar auszureichen, um ihm wirklich sehr viele Aufträge einzubringen. Also diese Angst vor der Bühne 1 ist groß. Und in diese Richtung gehen eben auch viele andere beliebte Vorschläge. Also wird ja gesagt, Regulierung könnte helfen. Und das Ziel von Regulierung ist ja auch nur, das Ganze teurer, also Unsicherheit teurer zu machen. Dann die Reputation, also Bühne 1 wird oft genannt, ihr verliert doch Vertrauen von Kunden, also schützt euch doch besser. Cyberversicherungen werden teurer, wenn man zu wenig investiert in Sicherheit. Und dieses Zitat, es braucht manchmal einen kleinen Schockmoment, den habe ich auch von so einer KI, als ich gesagt habe, denkt das doch mal weiter mit dem teurer werden. Und ich habe für mein Buch über Cybersecurity gesprochen mit Andy Powell, der ist CISO bei Maersk. Maersk ist dieser große Logistikdienstleister, der ist 2017 von einer ganz, ganz krassen Attacke vom russischen Geheimdienst getroffen worden. NotPetya hieß die. Und Maersk ist ein globales, riesiges Unternehmen. Die waren innerhalb von Minuten, waren die weltweit komplett verschlüsselt. Und Andy Powell ist heute der CISO und der hat zu mir gesagt, er hat einfach einen super Job, weil er muss nur einmal sagen, aber denkt, was da passiert ist, dass er alles Geld bekommt, was er haben möchte, um zu verhindern, dass es wieder passiert. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, mir ist dann dieser Typ hier eingefallen, das soll Karl Marx sein, wir haben früher dessen Theorien tatsächlich viel diskutiert. Und in meinem Kopf war, da gibt's so eine Theorie, Verelendungstheorie, die besagt, dass es immer schlimmer wird im Kapitalismus und alle werden immer mehr ausgebeutet, allen geht's immer, immer schlechter. Und irgendwann entsteht daraus das Bewusstsein, dass man was anders machen muss. Und dann so entsteht eine Revolution idealerweise. Und ich dachte, eigentlich führen diese Ideen von die Kosten immer mehr erhöhen ganz direkt in so eine Verelendungstheorie der IT-Sicherheit. Und ich habe das auch nochmal die Sprachmodelle gefragt, die ja zuerst immer gesagt haben, jetzt gib nicht auf, du verstehst alles falsch. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt denk doch mal zu Ende, wäre das nicht auch eine gute Idee? Tatsächlich kam dann zum Beispiel das Zitat, Schmerz ist der beste Lehrer und die Verelendungstheorie der IT-Sicherheit setzt genau darauf. Ich habe gesagt, okay, mach mal weiter, mach mal ein bisschen Marketing für diese Idee. Und ich kann mal sehen, was die gesagt haben. Also DeepSeek, das Chinesische, sagt, aus der Asche des Scheiterns erhob sich etwas Neues. Grog hat argumentiert mit der Titanic und hat gesagt, die musste auch sinken, damit Rettungsboote zur Pflicht wurden. Also die Geschichte gibt uns wirklich recht. Wir sollten IT-Sicherheit aufgeben. Und ChatGPT hat sogar von einem digitalen Armageddon gesprochen. Um den echten Sicherheitswillen zu wecken, also um diese Revolution in unserem Sinne zu erzielen, müssen wir wirklich erstmal alles ins Chaos münden lassen. Und das geht aber nur, wenn wir alle zusammenhalten und uns ein anderes Hobby suchen. Vielen Dank. Jetzt haben wir vielleicht Zeit für noch ein bisschen Fragen, oder wie habt ihr es?
Genau, wir überziehen ein bisschen. Ich hoffe, das Wok dreht das dann den Saft nicht ab. Vielen Dank, Eva. Es war sehr, sehr spannend. Und wer hätte gedacht, dass das Videokonferenzen spannend sein können? Wenn ihr Fragen habt, bitte haltet euch am Mikrofon ein, weil wenn ihr hier nur die Fragen in den Raum stellt, dann hört das Internet nicht mit. Und wir wollen ja, dass die mithören können, weil hier dürfen sie es. Ja, wenn sonst noch niemand da ist, teilst du die Einschätzung der Chatmodelle, dass der Schmerz das beste Mittel ist? Oder?
Also es fällt mir schon schwer, das zu akzeptieren. Andererseits muss ich sagen, ich finde es schon, also so wie ich es jetzt hergeleitet habe, ich hatte ja eigentlich in der Anhörung geschrieben, ich überlege mir noch ein paar andere Dinge, aber mir ist es so klar, also ich finde, es ist so eine logische Konsequenz, eins aufs andere. Und dieses Argument, wir müssen es doch nur teuer machen, führt, finde ich, automatisch tatsächlich dazu. Ich würde mich freuen, wenn andere noch was anderes finden und ja, weiterhin, weil wir machen ja auch gerne IT-Sicherheit, wenn wir weitermachen können. Aber ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Das sind ja welche mit Vorschlägen.
Gut, bitte kurze Frage und eine Frage und kein Statement. Danke.
Eine Frage ist jetzt, ich habe mir überlegt, ja, bei der Titanic sind, glaube ich, so 1500 Leute gestorben, aber die Kosten jetzt, wenn wir sagen, ja, hängen mal alle Gesundheitsdaten von allen Leuten ins Netz, die sind ja vielleicht vergleichsweise viel, viel größer. Also ob dann das zu teuer wäre, was denkst du dazu?
Danke für die Frage.
Das ist schon das Hauptargument natürlich dagegen, das so zu machen. Das ist, der Kollateralschaden wäre riesig. Wobei ich beobachte an mir, dass ich inzwischen halt schaue, dass meine Daten möglichst wenig in irgendwelchen Systemen sind. Also man versucht auch selbst, sich zu schützen. Und die Reaktion, die ich von vielen Menschen bekomme, auch auf meine Recherchen hin, ist so ein bisschen, also auch elektronische Patientenakte, ne? Ich sage, die Gefahr ist, und das hat ja der CCC ja gezeigt, dass man trotz angeblicher hoher Sicherheit im Behördenumfeld auf die Daten zugreifen kann. Ich finde schon, dass da zu wenig Empörung oder Interesse gerade stattfindet. Und ich frage mich, also kann man es noch drastischer beschreiben? Also eigentlich liegt ja alles da. Ich bin ein bisschen ratlos, wie man die Kosten oder zumindest den Druck noch mehr erhöhen kann.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Danke für diesen wunderbaren fiktiven Vortrag. War ja fiktiv.
Der Vortrag war schon echt, aber ja.
Kann ich in keinster Weise bestätigen. Also ich arbeite in dem Bereich jeden Tag, von Montags bis Freitags. Und die Realität sieht viel schlimmer aus als das, was du hier beschrieben hast.
Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, in Wirklichkeit ist nicht so schlimm.
Nee, sie ist viel schlimmer. Sie ist viel schlimmer, als sich die meisten hier wahrscheinlich vorstellen können. Und der schlechteste Ansatz, den ich sehe, ist es, Kosten zu erhöhen. Denn genau das ist der Punkt, woran es scheitert. Man ist nicht bereit, gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung, zu erkennen, dass auch Sicherheit Geld kostet. Man ist zwar bereit, für irgendwelchen Pseudokram, du hast ja WebEx explizit genannt, viel Geld auszugeben. Man ist aber nicht bereit, Anwender entsprechend zu schulen. Man ist nicht bereit, IT-Fachpersonal entsprechend zu entlohnen. Man ist nicht bereit, junge Menschen außerhalb der Microsoft-Welt auszubilden. Und man ist auch nicht bereit, mal zu akzeptieren, dass man von gewissen Dingen keine Ahnung hat.
Ja, weil die Kosten für Unsicherheit zu niedrig sind, ne? Also die Kosten erhöhen, mein Plädoyer ist ja nicht die Kosten der Sicherheit, sondern die Kosten der Unsicherheit zu erhöhen, die ja eigentlich schon da sind, ne? Jeder weiß, also wie bei Maersk, wenn es mal so richtig schief gegangen ist, dann ist auf einmal die Sensibilität dafür da. Aber das, ja, wie gesagt, nur düstere Schatten an die Wand zu malen, reicht ganz offensichtlich nicht, weil daran arbeite ich schon lange. Ja, vielen Dank.
Danke für deinen Vortrag. Glaube, was du vorschlägst, ist eigentlich nicht neu. Also ich kenne das unter dem Namen Full Disclosure, wo man eigentlich seit Jahren sagt, okay, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden, ich poste die auf den geeigneten Foren mit allen Details, damit man das so richtig schön ausnutzen kann von jedem Script-Kiddie mit fixfertigem Script. Und wenn ich jetzt eine Newsseite wie Heise oder so besuche, sehe ich ja jeden Tag irgendwie, okay, dort sind wieder 10.000 Datensätze abgeflossen. Also ich bin der Meinung, das wird eigentlich schon praktiziert und sehe aber nicht, dass den gewünschten Erfolg bringt. Von dem, was du vorschlägst.
Was siehst du? Sorry, ich habe den letzten Halbsatz nicht verstanden. Was siehst du nicht?
Ich sehe nicht, dass das den Erfolg bringt, den wir uns wünschen, dass ja, es eine Veränderung gibt.
Ja, es scheint nur nicht schlimm genug zu sein. Also mir scheint auch selbst die Sachen, über die ich jetzt Serien geschrieben habe, gut, Cisco scheint ein bisschen was gemacht zu haben, sonst hätten wir schon noch weitergemacht. Aber die Frage ist ja, wenn man da genauer drauf schaut, was findet man als nächstes, wenn schon so die Basics nicht gut gemacht sind, ne? Und so, also bei der EPA habe ich gerade ähnliches Gefühl, elektronische Patientenakte, dass da immer wieder darauf hingewiesen wird, aber ganz gelöst wird das Problem nach dem, was ich bisher sehe, eben nicht im Sinne der Sicherheitsforscher, die da Lücken gefunden haben. Ja, aber ja, wie gesagt, also auch die Sprachmodelle haben mich dann darauf hingewiesen, dass natürlich wir geben das ganz auf und lassen euch in die Fallen laufen, ja, ethisch bedenklich ist, weil es natürlich sehr viel, sehr großen Schaden anrichtet für Unschuldige. Also genau, aber das habt ihr ja gemerkt, diesen Vorschlag meine ich nicht ernst. Ich will nur wirklich sagen, ich habe keine andere Lösung gefunden. Was die Sprachmodelle noch gesagt haben, wenn man dann so sagt, lass uns mal überlegen, wie wäre denn dann die Welt, nachdem wir das gemacht haben? Denn die haben unter anderem gesagt, naja, dann geht mal, und das ist, glaube ich, schon ein Problem, dann ist mal dieses ganze, also ein Problem ist ja dieses Zusammengestöpsel von Systemen, die teilweise ganz, ganz alt sind, so Legacy-Systeme, dann Behörden, die sagen, wir arbeiten jetzt schon immer mit, zum Beispiel WebEx, wir können nicht umstellen, weil das ist viel zu kompliziert, und dann versucht man eben alles irgendwie daran anzupassen, dann gibt's so alte Computer, die noch teilweise alte Programme brauchen oder die ein altes Programm brauchen, weil sie mit was anderem verbunden sind. Also dieses Ganze, was IT-Sicherheit ja auch kompliziert macht, das haben die Sprachmodelle gesagt, das wäre dann ja auch weg. Wir hätten dann alles quasi verbrannt und könnten ganz von vorne ein neues, komplett sicheres System aufbauen. Aber wie das genau geht, haben sie natürlich leider nicht verraten, weil das nicht in den Trainingsdaten steckt. Ja,
ja. Die Zeit ist leider um. Ich denke, wir könnten den Raum hier, den ganzen Nachmittag noch mit Fragen füllen, aber
wir können ja in der Pause noch sprechen.
Nochmals vielen Dank, Eva.
Vielen Dank.